Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den Randomly Generated Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir ist ein wunderbarer Gast heute, den ich schon länger verfolge. Schon sehr, sehr lange kennen wir uns eigentlich. Du warst aber noch nicht bei uns zu Gast oder warst du ganz früher bei BAM-Zeiten mal beim Boris oder so?
Nee, gell? Ich war in der Tat, ich bin zum ersten Mal dabei.
Ja, ja. Aber wir kennen uns schon ewig so vom Namen ja. Und online und so. Du bist Christian Majewski und du stellst dich doch am besten selber mal kurz vor, denn du machst so viel, das kriege ich gar nicht unter.
Ja, ich werde ein paar Sachen mal weglassen. Ich bin Game Designer. Ich habe vor Ewigkeiten ein paar Steam-Spiele gemacht und bin jetzt am Unterrichten. Ich unterrichte Game Design hier in Köln. An der Köln International, am CGL und an der School of Games. Und darüber hinaus betreibe ich mehrere YouTube-Kanäle. Der uns am meisten interessiert jetzt, glaube ich, ist Trace5. Es ist ein YouTube-Kanal über Netrunner erstmal, aber jetzt werden wir ein bisschen mehr über Keyforge machen.
Da freue ich mich auch schon drauf, weil wir uns verbindet ja auf jeden Fall diese ewige Liebe zu Netrunner. Da haben wir ja auch einen eigenen Podcast dazu, ein Sammelkartenspiel, was leider eingestellt worden ist von einem Großmeister der Game Designer, Richard Garfield, der natürlich bekanntermaßen Magic the Gathering erfunden hat, aber auch eben Brettspiele erfindet. Der hat gerade just ein neues digitales Kartenspiel für Valve entwickelt, nämlich das Dota-Kartenspiel Artifact.
Ach, da hat er auch mit einem rumgerührt?
Ja, das ist auch von ihm.
Ja, oh, krass. Genau. Der ist ja wirklich aktiv in letzter Zeit.
Mega, ja. Und natürlich auch so Sachen wie King of Tokyo und solche Geschichten. Also ein großer Name. Und sein neuester Wurf sozusagen ist Keyforge, Call of the Archons. Ein neues Sammelkartenspiel, aber das Sammeln in Anführungszeichen beziehungsweise in ganz dicken Klammern. Denn die Grundidee von Keyforge unterscheidet sich sehr von den üblichen Sammelkartenspielen oder auch von diesen Living Card Games, wie es Netrunner war, wo das Sammeln ja auch irgendwie ein bisschen eingeschränkter war. Nämlich, Christian, was ist denn das Besondere bei Keyforge?
Das ist, als ich das zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich es nicht verstanden. Ich dachte, das war irgendwie, da habe ich irgendwas für mich verlesen oder sowas. Also das war irgendwie ganz komisch. Oder ich dachte, das war einfach das Gleiche, einfach nur anders genannt. Also es nennt sich ja Unique Card Game, ne? Mhm. Das heißt, die sagen das mal so, jedes Deck ist einzigartig. Und das war für mich erstmal so ein, okay, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für mich. Ich kenne das ja auch so Magic. Man kauft sich Karten und baut sich sein eigenes einzigartiges Deck. Das ist aber nicht damit gemeint bei Unique Card Game. Bei Unique Card Game ist damit gemeint, dass die Decks zufällig zusammengestellt werden von einem Algorithmus. Man macht sie auf und da sind einigermaßen zufällige Karten drin. Und an den Karten kann man jetzt nicht mehr rütteln. Also man kann jetzt nicht jetzt Karten aus dem Deck rausnehmen und stattdessen andere reintun, wie man das von Magic oder von anderen, von Living Card Games auch kennt, sondern die Decks bleiben so, wie man sie kauft. Man muss sich quasi also ein bisschen darauf einstellen, was einen der Algorithmus so generiert hat. Man muss so ein bisschen selber das Deck kennenlernen.
Und das ist wirklich einzigartig. Also das gab es so in dieser Form noch nie. Also ich habe auch am Anfang nicht verstanden, wie die das machen wollen. Natürlich sind die Karten schon immer die gleichen. Also die Karten werden nicht zufällig generiert von ihrem Text und von ihren Funktionen, sondern es gibt 7 Fraktionen, die jeweils 50 Karten haben. Das ist der aktuelle Kartenpool. Da gibt es natürlich noch so ein paar seltene Karten und so weiter. Und aus diesem Pool werden jeweils 3 Fraktionen genommen beim Herstellen des Decks quasi. Also es ist ein Digitaldruckverfahren, was über einen Algorithmus dir dann jeweils eben aus diesem Kartenpool ein zufälliges Deck erstellt. Deck nennt man eben dein Spiel, dein Kartenstapel, mit dem du spielst. Das ist ein Deck. Und die sind wirklich weltweit einzigartig. Also dieser Algorithmus überprüft dann auch, dass keine Kombination auf der Welt zweimal vorkommt. Und es wird dann alles zufällig generiert. Die Zusammensetzung der Karten, aber eben auch der Name des Decks, wo dann wirklich auch ganz, ganz ulkige Sachen bei rumkommen. Ich habe auch schon ein Bild gepostet. Die haben dann halt auch einen Pool an Wörtern und an Begriffen, an Hauptwörtern, an Adjektiven, die dann irgendwie diesen Decknamen bilden. Und sogar das Cover, also die Rückseite der Kartenspiele, sind unique generiert. Und das ist wirklich irre. Meins heißt zum Beispiel Imker des absurden Forums. Ist mein absolutes Lieblingsdeck, weil ich damit immer meine Discord-Community von Insert Moin assoziiere. Also ich spiele dieses Deck für euch, liebe Community.
Ja, wir hatten schon einen super schönen Namen gehabt, das geheimnisvolle Stinktier oder sowas. Also das waren großartige Sachen dabei. Ja, und gerade eben das, also man kennt es ja von Magic, dass die Karten gedruckt werden, man stellt sie ja zusammen, aber die Rückseiten sind immer die gleichen. Gerade auch deswegen, weil man sie neu zusammenstellen kann. Und hier merkt man, ist es auch ein bisschen so ein Aha- und so ein Wow-Effekt, wo man plötzlich merkt, oh wirklich, jede Karte jede einzelne Karte ist einzeln gedruckt. Die ist einzigartig. Da steht vorne und hinten ein einzigartiger Name drauf. Und die kann man nirgendwo in ein anderes Deck reinmachen. Und das merkt man sofort, weil der Name dann nicht stimmt. Mhm. Das ist wirklich, was mich ein bisschen begeistert hat, wenn ich das, als ich das wirklich dann verstanden habe. Ja. Und es ist auch ein bisschen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein guter Ansatzpunkt, es ist so ein bisschen, es wirkt wie ein Schritt zurück.
Absolut. Vor allem aus Marketing-Sicht. Ja. Also einerseits ist natürlich ein gutes Marketing-Instrument zu sagen, wir sind ein unique Game, sowas gab es noch nie. Also es hat natürlich auch dadurch einen großen Reiz entwickelt, das ausprobieren zu wollen. Ja, wie funktioniert das? Also es ist ja eigentlich das erste randomly generated Board Game, so gesehen. Aus der Videospielbranche kennen wir das ja schon länger, dass eben die Level zufällig generiert werden durch Algorithmen. Und da sind ja auch fantastische Sachen wie Dead Cells oder sowas bei rausgekommen. Mhm. Aber aus dem Brettspiel, aus dem Kartenspielmarkt kannte man sowas einfach noch überhaupt gar nicht. Es gibt halt zufällig gemischte Kartenstapel, aus denen man dann zieht, klar, logisch. Aber dass wirklich so ein Spiel darauf basiert, dass es generated ist, das war mir komplett neu. Deswegen hat mich das sehr gereizt. Aber vor allem der zweite Punkt hat mich gereizt, nämlich, dass es kein Deckbauspiel ist im Sinne von wie bei Magic, dass du dir immer wieder neue Karten kaufen musst und dir damit dein Deck zusammenstellen musst. Also du immer wieder genötigt bist quasi, wenn du im aktuellen Metagame, wie auch bei Netrunner, mitspielen willst. So nennt man eben diese aktuelle das aktuelle Standard, in dem man eben sich bewegt, welche Kartenkombinationen funktionieren gut, wenn neue Karten rauskommen, verändert sich immer sowas, was gute Kombinationen sind. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man Hearthstone oder so spielt, dass die Leute eigentlich immer sich sofort im Internet informieren, was sind die neuen guten Kartenkombinationen, brauche ich diese Karte, dann kaufe ich mir die und dann baue ich mir ein Netdeck zusammen. Und Keyforge hat dieses Problem per se einfach nicht, weil es, wie du schon gesagt hast, nicht möglich ist, dieses Deck zu verändern. Also A, ist es von den Regeln her verboten, das zu machen, und B, geht's ja auch gar nicht, weil die Karten ja individuell bedruckt sind. Das heißt, du hast so ein bisschen diese Friss-und-Stirb-Mentalität, du kaufst dir ein Deck und dann bist du quasi auf damit gezwungen, damit klarzukommen, oder du kaufst dir halt ein komplett neues Deck für 10 Euro. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil durch diesen fehlenden Deckbau ist der Einstieg halt viel leichter. Also wenn du jetzt versuchst, in sowas wie Hearthstone, Netrunner, Magic einzusteigen, ist es extrem schwierig, mit diesen aktuellen, guten, starken Decks mitzukommen. Und bei Keyforge wird das ja nie ein Problem sein.
Ja, also gerade dieses Pick-up-and-Play, das ist etwas, was mich auch extrem gereizt hat. Ich weiß nicht, wie du Magic gespielt hast früher, aber ich habe eigentlich nie Magic gespielt in einem anderen Format außer Booster Draft. Also ich bin einfach immer irgendwie zu meinem Laden um die Ecke gegangen. Wir haben uns da ein paar Päckchen geholt, die wurden aufgerissen, wurden dann in einer Reihe umgegeben. Jeder hat sich Karte rausgepickt. Und mit diesen zufälligen Karten, die man gekauft hat, hat man sich schnell ein kurzes Deck für den Abend zusammengestellt. Und damit hat man gespielt. Das war eine billige Art und Weise, Magic zu spielen. Und auch so ein einfaches Magic einfach, ne? So nicht irgendwie jetzt hochgestochene Mega-Kombos, sondern wirklich, ich habe jetzt hier meine Karten und versuche hier das Beste.
Aber sehr zeitaufwendig auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht. Es ist so, ich muss halt nicht zu Hause jetzt noch an meinen Decks schrauben. Ich schraube jetzt hier und da an den Abend an mein Deck und das war's dann gewesen. Genau. Und ich finde, dieses Feeling hat Keyforge auch, dass ich einfach nicht irgendwie zu Hause jetzt irgendwelche Strategien studiere und irgendwelche Netdecks mir runterlade und Karten eintüte und sowas, sondern ich erscheine einfach so, wie ich bin, nach der Arbeit vielleicht bei dem Laden und hole mir einfach direkt ein Deck und damit geht's sofort los halt. Ja. Und das ist wirklich sehr attraktiv, finde ich. Gerade eben, und das ist komisch, ne? Weil der sieht ein bisschen aus wie, also ästhetisch sieht das Spiel aus wie Hearthstone oder wie League of Legends oder sowas, ne? Aber ich finde, es spricht, also es passt wunderbar, glaube ich, in so eine Lebenswelt von eben etwas älteren Spielern, absolut, die eben nicht mehr die Zeit haben, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, die einfach nur ein schönes Spiel spielen wollen.
Und ich habe das auch wirklich genauso beobachtet. Also ich war hier bei unserem lokalen Spieleladen, dem Freispiel in Freiburg. In Freiburg heißen alle Läden mit Frei. Wirklich, die Burgerläden heißen Freiburger, ja. Der Freispiel heißt natürlich Freispiel.
Die haben ihre Brand halt einfach, ne?
Ja, sehr kreativ, die Freiburger auf jeden Fall. Nein, liebe Grüße ans Freispiel. Ich bin da auf die Turniere, ich war auf einem Pre-Launch-Turnier und auf einem normalen Montagabend-Turnier. Das ist da jetzt wirklich auch, wird wahnsinnig gut angenommen. Da waren 16, 17, 18 Leute jeweils so da und haben dann ein Sealed-Turnier gemacht. Also jeder hat einen Zehner hingelegt, gab es noch ein Freigetränk für 12 Euro und dann hat man ein Deck bekommen und wir haben sofort loslegen können. Und da war im Vergleich zu den Magic-Turnieren, wo ich meinen Sohn dann manchmal eben hingebracht habe, waren dort ganz andere Typen von Menschen, nämlich erwachsene berufstätige Spieler und Spielerinnen, die einfach Bock hatten, quasi die mehr so aus dieser Brettspielecke kommen, die sagen, eigentlich interessiert mich sowas wie Magic von der Mechanik und so. Ich weiß, das ist eins der besten Kartenspiele überhaupt, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mir da Decks zu bauen und mich da reinzulesen und irgendwie ständig neue Kartenpacks zu kaufen. Und alle 3 Monate kommen ja neue Karten bei Magic. Ja? Du musst da unglaublich drin sein in dieser Mechanik. Auch bei Netrunner, was ich wirklich über alles liebe von der Gameplay-Mechanik. Aber ich bin dann irgendwann hinten runtergefallen und konnte einfach nicht mehr mithalten, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt. Ja. Und deswegen hat mich Keyforge ungemein angesprochen, weil du eben diesen Deckbau-Zeitfaktor nicht mehr hast. Und das habe ich eben auch in diesen Turnieren beobachtet, dass es ganz, ganz viele dort gesagt haben, ja, Magic ist mir irgendwie zu kompliziert, da mitzuhalten. Aber es ist halt ein ähnliches Spielprinzip. Und vielleicht lass uns mal so ein bisschen erklären, es unterscheidet sich ja Gameplay-mechanisch schon auch sehr von Magic, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gleicher Autor, gleicher Erfinder, man spielt natürlich auch Monster und so, es ist ein Zwei-Spieler-Kartenspiel. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, das sei sehr ähnlich zu Magic.
Ja, also es gehört ja fest in dieses Genre, was ich finde den Begriff super gut, in das Genre Dude-Basher. Also man hat seine Karten und da sind Dudes drauf, da sind irgendwelche Zwerge und irgendwelche Orks und sowas drauf und diese werden auf den Tisch gespielt und das macht die Gegner dann auch und dann gibt es dann irgendwie einen guten Grund, wieso die dann gegeneinander kämpfen. Und dann werden irgendwelche Zahlen auf den Zwergen und Orks verglichen und wer die bessere Zahl hat, hat dann gewonnen. Und die Dudes werden gegeneinander gebasht. Das ist bei Keyforge auch der Fall, auf den ersten Blick. Aber es gibt dann so, also ich meine, es ist halt Richard Garfield. Und wenn der Meister halt Hand anlegt, dann hat er es schon ein paar Mal gemacht. Und er weiß ganz genau, was schon in der Vergangenheit funktioniert hat. Und vor allem hat er, glaube ich, auch so einen Wunsch, diese Idee so ein bisschen fortzuführen. Also was mir zum Beispiel bei Keyforge insbesondere auffällt, ist, dass die Siegesbedingung, also die Art und Weise, wie man das Spiel gewinnt, ist erstmal ganz anders als bei Magic oder bei Hearthstone. Es geht nicht darum, den Gegner anzugreifen direkt und zu bezwingen, sondern es geht darum, eine Ressource zu sammeln. Das heißt, dieses Loot-Bashing, dieser Kampf, der da stattfindet, der ist eigentlich nicht wirklich zielführend. Im Gegenteil, das ist so ein bisschen so ein Nebending, was man noch machen kann. Man kann auch gegeneinander kämpfen.
Ja, man kann theoretisch auch gewinnen, indem man komplett pazifistisch spielt und keinen einzigen Kampf durchführt. Es gibt Decks, die eben sehr auf Kampf ausgelegt sind, aber es gibt natürlich auch Deckkombinationen und Kartenkombinationen, mit denen du überhaupt nicht kämpfen musst, weil du, wie du gesagt hast, du kannst nämlich den gegnerischen Spieler, Spielerin gar nicht direkt damagen, im Gegensatz zu Magic und so. Und Hearthstones, wo das ja das Hauptziel ist, sondern du gewinnst, indem du selber produktiv bist, sage ich mal, nämlich der namensgebende Keyforge. Jeder hat 3 leere Schlüssel vor sich liegen, sind so runde Scheiben, so Amulette und du forgst, also du schmiedest einen Schlüssel, indem du am Anfang deiner Runde 6 Ember hast. Ember mit so einem AE-Doppel geschrieben, also so eine magische Energiequelle, sieht so ein bisschen aus wie so Harz oder sowas, gell? Also wie ich glaub, so Bernstein. Das sollte so Harz sein,
Bernstein, genau, ja.
Genau. Und das heißt, du brauchst Monster eben nicht nur, um Schaden und Kämpfe zu machen und gegnerische Monster zu zerstören, was natürlich durchaus auch den Gegner schwächt, im Sinne von, dass er weniger damit machen kann. Aber Monster sind vor allem deswegen wichtig, weil du mit ihnen Ember ernten kannst. In dem Moment, wo du ein Monster tappst, wir dürfen jetzt hier Tap sagen, weil das ist ja ein Richard Garfield-Game, aber es steht extra nicht drin. Also Magic hat sich das ja sichern lassen. Es ist ja jetzt trotzdem ein Richard Garfield-Game, aber man erschöpft Monster und erntet sie dann damit und bekommt dann dafür einen Ember. Nimmt man sich einfach als so einen kleinen Marker und wenn du 6 Ember hast, dann schmiedest du automatisch, du kannst es gar nicht verhindern, einen Key. Und wer als erster von den beiden Spielern einen Key geforged, 3 Schlüssel geschmiedet hat, der gewinnt Keyforge.
Ja,
und das finde ich echt super, super sympathisch, dass das eben gar nicht so im Vordergrund steht. Und das merkt man auch, wenn man das erste Mal spielt oder mit Leuten spielt, die zum ersten Mal spielen, die konzentrieren sich so aus Routine, habe ich so das Gefühl, auf die Kämpfe und merken dann so nach 20 Minuten, hey, wieso hat mein Gegner eigentlich schon 2 Schlüssel und ich nicht? Vielleicht muss ich ja gar nicht so viel kämpfen.
Das ist in der Tat auch die spannendsten, also super spannende Spiele, die man bei Keyforge haben kann, wo der Gegner dann irgendwie mit einer riesen Armee vor einen steht und man hat selber nur 1-2 kleine, winzig kleine Kreaturen, aber irgendwie schafft man es auf irgendeine Art und Weise dann doch, sich dieses Ember an sich zu reißen. Das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und auch gerade, du hast ja so erklärt, ne, also es ist ja, das System ist ja ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, so dass man sammelt eine Ressource und die wird dann zu einem anderen Ding, zu diesen Keys, wieso ist das so ein Doppelding? Aber das hat der Richard Garfield auch sehr sich gut überlegt, glaube ich, dass es halt so eine Dramaturgie entsteht, ne? Das ist irgendwie so, der erste Key ist ja noch okay, der zweite Key, da wird es schon schwierig, weil der dritte Key, die gewinnt das Spiel. Also man schaukelt sich von einem Key zum nächsten hoch, und irgendwie es entsteht immer, der Key wird ja am Anfang der Runde geforged. Ja. Das heißt, was dann passiert ist, ich sehe, mein Gegner hat 6 Ember vor sich liegen. Das heißt, ich weiß, wenn mein Gegner dran ist, wieder in der nächsten Runde wieder dran ist, dann wird er einen Key forgen. Also habe ich jetzt noch eine Runde Chance, um quasi das zu auf irgendeine Weise zu verhindern. Ich kann vielleicht irgendwie eins ihn wegklauen oder ich kann es irgendwie verschwinden lassen oder irgendwas anderes. Also ich habe quasi, man ist auf einmal so herausgefordert sozusagen. Mhm. Und es wird auch so, es steht auch in den Regeln drin, wenn man genug Ember hat, um einen Key zu forgen und seine Runde beendet, dann muss man seinen Gegner Schach sagen, ne?
Check, auf Deutsch.
Check, genau, ja.
Nee, nicht Schach, das wäre blöd.
Check, Schach auf Deutsch. Genau. Ja. Ja, genau, also Check. Ja, oder Check wie auf Poker, stimmt, das könnte auch sein, ja, ne?
Genau.
Also, dass man quasi den Gegner darauf hinweist, hey, du musst jetzt was machen, weil wenn du nichts machst, kriege ich einen Key. Das ist wirklich, es entsteht so eine schöne Dramaturgie, die man ansonsten bei Hearthstone oder Magic höchstens am Ende des Spieles hat, ne, wo man sehr viel darüber spricht, habe ich jetzt das Lethal, habe ich jetzt genug Möglichkeiten, Schaden zuzufügen, der Spiel beenden. Und hier bei Keyforge hat man das dreimal während des Spiels sozusagen. Dreimal während des Spiels. Ja, genau, entsteht so eine Spannung, wo man irgendwie das Spiel noch wenden kann.
Und es gibt so tolle Karten, die das auch befördern. Also anders als bei Magic und Co. gibt es nicht so diese Siegbedingungskarten. Also bei Magic ganz klassisch hat man irgendwie 2-3 Karten drin. Wenn man die dann spielt, dann läutet das Ende des Spiels ein, weil die halt irgendwie eine Killer-Kombo sind und so weiter und so fort. Oder wie du schon gesagt hast, bei Hearthstone überrennt man den Gegner halt dann einfach irgendwann so, bums aus. Ja. Und hier bei Keyforge ist es mega spannend gemacht, weil du diese Situation dreimal im Spiel hast, wie du schon gesagt hast, beziehungsweise 6-mal im Best Case, also 5-mal. Ja. Und die Karten halt richtig coole Kombinationen haben, um eben das immer herauszuzögern. Also mein Gegner hat 6 Ember, dann spiele ich ein Artefakt, wo drauf steht, der Gegner muss ein mehr Ember haben, um Schlüssel zu schmieden.
Ja, genau.
Gleichzeitig spiele ich noch eine kleine Kreatur, das Straßenjungenkind, was beim Rausspielen einen Ember klaut. Den kann ich aber selber nicht verwenden, sondern ich nehme ihn nur weg. Das heißt, ich kann erstmal durchatmen, weil ich habe ihm einen Ember quasi gestohlen. Er kann das aber sofort wieder zurückholen. Wenn er in seiner nächsten Runde meine Kreatur tötet, dann kriegt er das wieder. Und mein Artefakt, der hat da auch vielleicht noch ein Artefakt, wo er Artefakte von mir benutzen kann und dann ist das Artefakt wieder futsch. Also ich habe es nur rausgezögert um eine Partie. Gleichzeitig habe ich aber vielleicht noch eine Karte auf der Hand oder er eine Karte auf der Hand. Wenn er dann den Schlüssel schmiedet, klaut er Ember, alles übrige Ember bekommt dann der Gegner und so weiter und so fort. Ja, also es ist so ein Hin und Her die ganze Zeit. Und bei meinem letzten Spiel hatten wir das wirklich so, wir hatten beide 2 Schlüssel, wir hatten beide 5 Ember und es ging 4-5 Runden dran, immer hin und her, 6 Ember, 7 Ember, ich kann schmieden. Dann spielt der Gegner eine Karte, dass ich gar keine Schlüssel mehr schmieden kann, solange diese Kreatur auf dem Spiel ist. Dann hatte ich irgendwie 8 Ember, habe die Kreatur weggemacht, dann hat er aber wieder was gemacht, hat mir 3 Ember zerstört. Es war unfassbar spannend und wir hatten immer den Sieg direkt so in der Hand und es ging immer hin und her und hin und her. Das war großartig.
Also ich glaube, das ist wirklich das, was an Keyforge am meisten Spaß macht, eben dieses Tauziehen, ne? Dieses Ember hin und her zu spielen, beziehungsweise wegzuschnappen und irgendwie doch einen Weg finden und Gegner aufzuhalten, das ist einfach super spannend. Ja.
Das funktioniert. Und weißt du, was ich auch liebe, dass man Kreaturen, dass man keine Mana-Probleme mehr hat.
Ja, das ist auch außergewöhnlich, ne?
Ich liebe Magic eigentlich schon im Prinzip, aber ich habe es hassen gelernt, dass man Partien hat, auch jetzt, ich habe in letzter Zeit wieder so ein bisschen dieses Magic Arena gespielt, die Online-Version, die digitale Version und habe mich auch wieder tierisch aufgeregt über diese Mana-Probleme. Bei Magic musst du Länder spielen und wenn du diese Länder nicht zielst, dann kannst du keine Kreaturen sprechen, weil mit den Ländern, wer Magic nicht kennt, kriegst du Energie, rote, grüne, blaue Energie und mit der kannst du dann die Kreaturen erst kaufen sozusagen und aufs Spielfeld bringen. Und wenn du die Karten nicht ziehst, dann hast du einfach verschissen. Und Keyforge hat dieses Problem einfach nicht. Das gibt's einfach nicht.
Es gibt keine Ressourcen, die man haben muss. Also auch dieses Ember, das braucht man eigentlich überhaupt nicht, um irgendwas zu spielen.
Ja. Sondern erklär mal, wie man
kreativ. Ja, es ist außergewöhnlich, das ist super radikal auch jetzt, würde ich mal sagen, dass man einfach überhaupt kein, also das ist ja so ein Typ, das gibt's ja auch bei Hearthstone, dass man irgendwie da diese Mana hat, die man benutzt Keyforge hat das überhaupt nicht. Stattdessen, wir haben ja davon, du hast ja schon davon gesprochen, dass irgendwie jeden Deck gibt es 3 Fraktionen, sozusagen Karten von 3 Fraktionen. Und man muss am Anfang der Runde, muss man eine Fraktion auswählen und dann kann man nur Karten dieser Fraktion spielen und Karten dieser Fraktion benutzen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie, sagen wir mal, die Marsianer vor mir liegen und irgendwie die Shadows, das sind so Diebe. Und dann muss ich mir aussuchen, okay, will ich jetzt die Marsianer spielen und meine Marsianer-Karten benutzen? Dann kann ich mit den Shadows nichts mehr machen. Oder will ich die Shadows spielen und mit den Shadows arbeiten, aber mit den Marsianern nichts mehr machen. Und ich muss mir auch das mit meiner Hand abgleichen. Habe ich vielleicht Karten auf der Hand von dem Marsianer, die ich auf das Board legen will, dann wähle ich über die Marsianer oder habe ich eben die Shadows. Oder vielleicht die dritte Fraktion, die ich noch habe in meinem Deck, vielleicht will ich mit der jetzt rauskommen. Dann ignoriere ich aber alles, was ich schon auf dem Board zu liegen habe. Und es führt halt zu sehr schnell zu so einem interessanten Dilemma. Also man fängt zum Beispiel das Spiel an und man spielt ein paar Karten auf das Spielfeld, kann man aber noch diese Runde noch nichts damit machen. Nächste Runde bin ich wieder dran. Jetzt habe ich diese Karten nicht mehr auf der Hand.
Ja.
Will ich jetzt diese Fraktion trotzdem wählen, damit ich diese Karten, die ich schon gespielt habe, jetzt benutzen kann? Oder wähle ich jetzt eine andere Fraktion, ignoriere das, was ich letzte Runde gespielt habe, sozusagen, um mit anderen Karten rauszukommen? Weil da spielt noch eine letzte Mechanik noch eine wichtige Rolle, nämlich anders wie bei Magic, man zieht nicht einfach nur eine Karte jede Runde, sondern am Ende der Runde zieht man auf 6 Karten auf. Mhm. Das heißt, je mehr Karten ich spiele, desto mehr Karten ziehe ich am Ende der Runde.
Und das Spannende, dein Deck ist nicht verbraucht. Wenn du dein Deck komplett durchgespielt hast, jedes Deck besteht immer aus 37 Karten, dann ist dein Ablagestapel einfach zack wieder dein Deck. Also das heißt, man schafft es durchaus auch mal in Partien, je nach Fraktionen, sehr viele Karten zu ziehen und auch wieder nachzuziehen. Also man geht da nicht Game Over, ja, wenn man eben zu viele Karten spielt.
Decks sind auch viel kleiner als bei Magic. Irgendwie 36, glaube ich, 36 Karten?
37, genau. Ja.
37 mit der Deckliste.
Ja, stimmt. und das Spannende, genau, 13 Karten pro Fraktion, ja. Ungefähr 12 bis 13. Das Spannende ist vor allem dieses, was Sid Meier, der wird ja oft zitiert, Sid Meier, auch ein großartiger Game Designer, der immer gesagt hat, in jeder Runde sollst du irgendwie vor einer spannenden Entscheidung stehen. Und Richard Garfield hat es wirklich in Keyforge geschafft, dass jede Runde dich vor ein Dilemma stellt. Wie du schon gesagt hast, allein durch die Wahl der Fraktion. Du hast es super erklärt, ich will jetzt gerne meine Marsianer benutzen oder meine Sanctum, das sind so diese weißen Heiler oder die dann eben auch so Symbiosen haben oder die Untamed, das sind die Ungezähmten, die Wilden, die irgendwie sehr starke Kreaturen haben. Ich will unbedingt diese Karte rauskriegen. Ja? Ich will die jetzt endlich spielen, ich will die jetzt haben, aber ich bin quasi gezwungen, eigentlich müsste ich jetzt die Shadows spielen, damit ich dir ein Shadow, damit ich dir ein Ember klaue, weil ich halt eben hier Kreaturen habe, dass wenn ich die benutze, kann ich dir Ember klauen. Dann kriege ich meine Untamed-Kreatur wieder nicht raus. Was mache ich denn jetzt? Kann ich das vielleicht irgendwie trotzdem? Und dann steht man immer die ganze Zeit vor dieser Überlegung. Wenn man sich dann aber entschieden hat, sind die Runden auch nicht ewig lang. Also wenn man sich dann entschieden hat, ein Haus zu spielen, ist immer sehr schnell auch klar, was man dann machen kann, weil du kannst dann eben halt nur diese Fraktion benutzen. Aber es ist ein unglaublich taktisches Gameplay dadurch, was ich im ersten Moment gar nicht dachte, als ich gelesen habe, man kann immer alles von einer Fraktion spielen. Dann dachte ich, wo soll denn da der Reiz liegen?
Das finde ich sehr broken.
Dann rotze ich alle Kreaturen raus und wo ist denn da die Schwierigkeit? Und wenn man sich damit mal abgefunden hat, dass es dann wirklich auch eine Einschränkung ist, dass du halt nur diese Karten benutzen kannst. Alle Artefakte, die du hast, können nicht benutzt werden von der anderen Fraktion, die Kreaturen nicht. Und wenn du Kreaturen spielst, kannst du halt keinen Ember generieren in dieser Runde, ja, wenn du nicht schon welche davon draußen hast. Und das sind alles so diese Überlegungen, die dann durchaus wirklich ein sehr strategisches Spiel daraus machen. Da hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Ich finde auch, gerade was du auch erwähnt hast, also dieses, dass man überrascht ist von der Komplexität, die dabei entsteht. Dass es auf den ersten Blick so wirkt, okay, das ist irgendwie sehr, sehr vorhersehbar, was alles passiert. Aber dann sitzt man da und dann hat man die Karten auf der Hand und denkt man sich, oh, da passiert doch hier doch einiges und ich muss jetzt irgendwie die nächste Runde auch vorausdenken. Vor allem, wenn man sich auch die Karten anschaut. Also im Vergleich jetzt zu Magic, der Text auf den Karten ist super kurz und da ist meistens so, irgendwas, ein Satz irgendwie. So, ja. Du spielst die Karte, du klaust ein Ember. Du spielst die Karte und machst einen Schaden. Also irgendwie sehr einfache Karten, vielleicht vergleichbar mit irgendwie die einfacheren Karten bei Hearthstone. Aber eben aus der Interaktion mit den verschiedenen Karten, weil eben so viele Karten irgendwie einen durchs Deck durchgehen, man auch nicht sich die Karten aussuchen kann, sondern weil man eben versucht, mit den Karten, die man hat, irgendwie das Beste draus zu machen. Und wie die verschiedenen Fraktionen eben auch entstehen eben extrem komplexe Züge, die dann, also man ist dann auch sehr, sehr schön überrascht und überwältigt auch von der Komplexität, die dabei dann doch dann da ist. Man unterschätzt es einfach sehr leicht, was Hearthstone, Keyforge zu bieten hat.
Ja, und trotzdem dauern die Partien selten länger als eine halbe Stunde. Das finde ich auch sehr sympathisch. Wir haben im Turnier immer 45 Minuten Limit Cap gehabt. Und haben das jetzt beim zweiten Turnier schon auf 35 Minuten runter, damit es halt ein bisschen zügiger geht. Und der Großteil der Matches war nach 30 Minuten auch rum. Ein paar wurden dann halt quasi als Timeout gewertet, wo dann halt der oder diejenige gewinnt, die am meisten Schlüssel bis dahin hatte. Kann natürlich, wenn man ein bisschen Grübler ist und wenn man so viele Karten hat, die ständig wieder was klauen, dann kann es auch schon mal eine Dreiviertelstunde dauern, klar. Aber so im Schnitt würde ich sagen, sind es trotzdem relativ kurze Partien im Vergleich zu anderen Kartenspielen.
Ja, wobei ich muss sagen, also es gibt eine extrem hohe Varianz, habe ich gemerkt. Also es gibt manche Spiele, sind einfach sofort vorbei, weil irgendwie die Gegner macht ständig Amber und ich kann irgendwie nichts machen. Genau. Und manche Runden dauern echt, ziehen sich echt eine Stunde lang. Und das war so ein bisschen so ein Problem, das versucht jetzt auch ein bisschen auch FFG rauszufinden. Mhm. Wie macht man jetzt am besten? FFG ist der
Fantasy Flight. Entwickler, Publisher, genau. Bei uns in Deutschland ist es ein Asmodee, genau. Mhm.
Also die versuchen so ein bisschen rauszufinden, wie macht man jetzt damit Turniere? Ja. Und die haben ja zum Beispiel bei den Preview-Events angefangen mit Best of Three. Das heißt, man muss irgendwie mindestens 2 Spiele gewinnen gegen einen Gegner, um die Runde zu gewinnen. Und das war ein Todesmarsch gewesen, so ein bisschen.
Mhm. Das dauert ewig, gell?
Das war vor allem, weil manche sind ja sofort fertig, ne? Zwei Spiele hintereinander gewonnen und gut ist. Und manche haben, eine Spieler hat das eine Spiel gewonnen, der andere hat das andere Spiel gewonnen, müssen also 3 Spiele spielen. Und dann sind es vielleicht noch extrem lange Spiele. Also, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das so zu normalisieren, ne? Irgendwie auf den Standard zu bringen. Aber ich glaube, die Zeiten, die du genannt hast, funktionieren gut. Also irgendwie so 40 Minuten oder sowas als zu Beginn, wenn man die Karten noch nicht kennt. Und später kann man so Richtung 30 gehen.
Da wir jetzt ja gerade über die Competition, also das sollen jetzt auch Organized Play organisiert werden, richtige Turniere und Liga-Modus und so weiter, also da wollen die das schon in die Richtung treiben. Wie findest du das denn, weil das habe ich mich immer gefragt, wie wollen die das denn managen von der Balance? Mhm. Also von der dadurch, dass das ja alles randomly generated ist, da wird schon irgendein cleverer Algorithmus auch natürlich da drin stecken, dass so ein bisschen geguckt wird, welche Kombinationen, die werden das schon intern irgendwie gewichtet haben, welche Karten passen besonders gut zusammen, welche Karten sind vielleicht stark. Es macht ja auch einen riesen Unterschied, ob du eine starke Karte einmal oder zweimal oder dreimal im Deck hast, weil sie dann natürlich viel öfter kommt. Ich weiß nicht, wie, das weiß man einfach auch noch nicht. Da gibt es noch keine Infos dazu, wie die das im Hintergrund versuchen zu balancen. Ich habe jetzt nur die rein subjektive Wahrnehmung von eben 2 Turnieren und ein paar privaten Matches, die ich gespielt habe. Also ich habe jetzt schon sehr viele Matches gespielt und mir kommt es erstaunlicherweise sehr balanced vor, mit ein paar Ausreißern. Und ich hätte das nicht erwartet, dass das sich so ausbalanciert trotzdem anfühlt, allein durch die Tatsache, dass es halt so generierte Decks sind. Du bist ja gezwungen, mit diesem Deck dann irgendwie klarzukommen, und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es so richtige Scheißdecks gibt, wo irgendwie gar nichts funktioniert. Fand ich irgendwie, wie hast du da die Wahrnehmung gehabt?
Unterschiedlich. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, da können wir jetzt ein bisschen anfangen, so ein bisschen über Kritik zu sprechen. Also dieses Ausbalancieren, es wurde angeteased, dass es irgendwie ein sogenanntes Chain-System geben wird. Mhm. Und die Idee ist, dass man irgendwie sein Deck wird registriert über einen QR-Code online. Und dann gibt es eine Online-Datenbank. Und dann, wenn das Deck zu häufig gewinnt, dann bekommt es quasi ein Handicap. Also es wird dann so ein bisschen runter gebufft. Man zieht weniger Karten am Anfang des Spiels. Mhm. Und damit sollen quasi diese extremen Ausreißer, von denen du gesprochen hast, sollen quasi ein bisschen reduziert werden, dass man so ein bisschen fairer das Spiel sich gestaltet, wenn der Algorithmus mal irgendwie einen Blödsinn gebaut hat.
Genau, also die Mechanik, ganz kurz zu erklären, die Mechanik ist auch schon drin, also diese Chain-Sachen werden auch manchmal aufgerufen durch besonders starke Karten, wo dann eine Karte sagt, das ist so, was weiß ich, räume das komplette Spielfeld des Gegners leer, töte alle Kreaturen, und dafür bekommst du eine Chain von 3. Das heißt, du darfst 3 Runden lang eine Karte weniger ziehen. Also diese Mechanik ist schon drin, und die soll in Zukunft eben durch das Organized Play dann auch über die Online-Anbindung für Turniere gelten, bis hin zu dem Punkt sogar, haben sie schon angekündigt, dass wenn ein Deck so dermaßen stark ist, dann wird es irgendwann in den Legendenstatus versetzt und darf dann nicht mehr auf Turnieren gespielt werden. Das heißt, du hast dann quasi das Maximum mit diesem Deck erreicht, und finde ich aber so thematisch irgendwie eine ganz schöne Idee.
Finde ich auch super schön, also klang irgendwie sehr, sehr aufregend und so, da haben sie sich was richtig Cooles einfallen lassen. Aber ich glaube, FFG, also die Publisher hier davon, sind so ein bisschen, gehen es so ein bisschen zaghaft an. Und es ist okay auch, wenn man ein neues Spiel, man muss irgendwie so rausfinden, wie es funktioniert. Und irgendwie das Letzte, was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ist, dass diese Events, bei denen diese Chains, die in dieser App dann drinstehen, gelten, dass nur ganz bestimmte Events sein werden. Ja, es gibt sozusagen Chain-Bound-Events und da gelten diese Handicaps. Und bei allen anderen Events gelten diese Handicaps nicht. Und um das Ganze noch so ein bisschen zuzuspitzen, also diese ganze Chain-Bound-Events, das werden eben nicht die ganz großen kompetitiven Events sein, sondern eben kleinere Events in der, mit Anfängern in der Community, in kleinen Communities. Mhm. Also wenn quasi ein Neueinsteiger jetzt bei Keyforge einsteigt und jetzt bei mir seinen ersten Event dabei ist, dann soll er nicht von irgendeinem Mörder-Deck, der in der Community rumgeht, irgendwie so vernichtet werden, sondern diese Chains sind eher da, um quasi auf so einen
Einsteiger den Spielspaß zu steigern. Ja,
genau.
Nee, es gibt ja dann auch eben diese zwei verschiedene Turnierformat-Ideen, dass du eben Sealed spielst, wo dann jeder wirklich einfach ein bisschen Glück haben muss oder Pech hat. Aber wenn es dann wirklich jetzt um, keine Ahnung, jetzt mal in Zukunft gesprochen, irgendwie um Preisgelder, um World Cup oder sowas geht, dann sollen ja natürlich auch die stärksten Decks irgendwie gesehen sein, weil das ja natürlich auch zum Anschauen interessanter ist. Und die Idee natürlich auch von FFG und Asmodee, du sollst ja dann auch so viele Decks kaufen, bis du halt dieses eine starke Deck für dich findest. Das ist ja schon auch die Idee dahinter.
Genau, ja. Wenn alle Decks gleich stark wären, dann wäre es, glaube ich, nicht so spannend, ein neues Deck aufzumachen. Genau. Weil immer das Potenzial da ist, dass irgendwie das richtig Mörderdeck irgendwie in den nächsten Packungen drin ist. Ich glaube, das ist das Spannende dran. Genau. Du hast den Algorithmus erwähnt. Das ist auch für mich so ein bisschen so ein Wunderpunkt, weil wir leben in einer Zeit, wo Algorithmen ja vieles in unserem Leben bestimmen. Und da wird das ist auch so ein Buzzword, so ein bisschen Algorithmus. Mhm. Das heißt KI und keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, dass in der Community auch so ein bisschen so ein zu viele Erwartungen an diesen Algorithmus gestellt werden. Dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, der Algorithmus, der macht wahrscheinlich so Simulationen und dann ist eine KI am Start, die dann genau überlegt, wie stark ist das Deck und dann baut sie an den Deck rum und dann nimmt sie Karten raus und rein und dann ist diese Karte drin, die macht nichts, weil das ist der Nerf dann für das Deck und so. Mhm. Also der Algorithmus ist nicht komplex. Der ist lange nicht so komplex, der macht auch Fehler.
Ich glaube, der macht nichts anderes, wie zu gucken, würfel mir eine Zahl zwischen 1 und 7, das sind dann die Rare Cards, die bei dir drin sind.
Genau.
Würfel mir eine Zahl zwischen 1 bis 7 dreimal, das sind dann die Fraktionen und dann mischt den Rest irgendwie zufällig rein. Ich glaube nicht, dass der wirklich auf Balance programmiert ist, weil das will man ja gar nicht wirklich. Da bin ich ganz bei dir, weil ich habe Decks gesehen, da sind 7 Rares drin und ich habe aber auch Decks gesehen, wo man sich denkt, warum ist jetzt hier dieser Opferaltar drin? Ich habe hier ein Opferaltar, da kann ich Menschen,
hast du auch gehabt.
Ich Menschen
okay, alles klar.
Ich habe kein einziges Menschenkarte in meinem Deck, ja? Also es gibt halt Kreaturen, Tiere, Menschen. Und was bringt mir diese Karte? Das kann kein schlauer Algorithmus sein, nie im Leben.
Ja. Nee, wobei viele Sachen, also die Entwickler haben sich ein bisschen sind zu Wort gekommen, gerade bei diesem Opferaltar. Ich glaube, da haben sie einfach vergriffen. Da wollten sie eine Regel einbauen und die haben die Regel vergessen. Dann macht halt halt. Also da sind auch Leute im Hintergrund, die drehen an den Reglern, vom Algorithmus sorgen dafür, dass der nicht irgendwie allzu dämliche Entscheidungen trifft. Und manchmal machen diese Menschen in den Regeln auch Fehler. es gibt ein paar Regeln, die der Algorithmus anscheinend einhält. Also man kann jetzt natürlich, wenn man so ganz viele Decks, es gibt eine Online-App, man kann sich ganz viele Decks anschauen und es gibt dann so schlaue Menschen, die dann Statistiken aufgestellt haben und dann merken wir, dass es bestimmte Karten gibt, die gibt es garantiert nur einmal im Deck. Das sind wahrscheinlich irgendwie so besonders starke Karten, die wären früher so, bei Magic wären es dann Karten, die in den, keine Ahnung, 7 Mana kosten oder sowas, ne? Da muss man wirklich lange warten, bis man die Karte spielt. Und bei Keyforge machen sie das so, dass die Karte dann wirklich nur einmal im Deck auftaucht, wenn sie auftaucht. Und das ist okay, das ist so eine Möglichkeit, so ein bisschen das Power-Level der Decks so ein bisschen zu kontrollieren. Ja. Aber dieses Ding, was du eben hattest, dass man in einem Turnier ist und so ein Mörder-Deck aufmacht, oder das Gegenteil, dass man ein Deck aufmacht, das wirklich so ein bisschen so eine Gurke ist, das kann durchaus passieren. Und ich muss gerne sagen, das ist mir passiert und da wird Keyforge ein bisschen so weniger spannend, finde ich. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man irgendwas aufgemacht hat, was wirklich nicht so wirklich funktioniert.
Ja, das gehört halt aber dazu, das hast du bei Magic und bei Netrunner ja. Ne, bei Netrunner nicht. Bei Magic hattest du es ja auch, wenn du Booster aufmachst. Bei Netrunner war das ja dadurch, dass man immer die gleichen Karten kauft. Da gibt's halt fertige Packs, da sind dann Karten drin und dann ist man halt mit den Karten zufrieden oder nicht. Aber jeder hat ja die gleiche Ausgangslage. Bei Magic machst du auch Booster auf, wo du denkst, ja super, jetzt habe ich hier ein Rare-Land gezogen, braucht kein Mensch.
Genau.
Das gibt es natürlich hier auch. Wobei ich das aber momentan auch im ersten Moment denkt man vielleicht, naja, das ist aber ein recht durchschnittliches Deck. Und gerade auf einem Turnier waren dann aber bei uns die, die irgendwie geile Decks gezogen haben. Es gibt so Ritter, der die vier Reiter der Apokalypse, die irgendwie selten sind. Und die hatten 7 Rares im Deck und dann so gedacht, boah, geil, mega Deck. Und waren halt irgendwie vorletzter Platz, weil das Deck halt nicht funktioniert hat. Und die, die halt irgendwie ein ganz Standard-Deck hatten, die mit Untamed und Shadow irgendwie schön Ember generiert hatten. Also ich habe gegen eine gespielt, wo die gesagt hat, ich habe kein gutes Deck. Und die hatte halt wirklich auf jeder Karte, hatte die so ein kleines Ember-Symbol und hat halt ständig Ember generiert. Die war so wahnsinnig schnell. Ich konnte überhaupt gar nicht dahin kommen, irgendwas zu machen oder zu verhindern. Und es war halt ein 0815-Deck. Ja? Aber sie hatte halt einfach Glück gehabt mit der Ember-Generierung und war dadurch wahnsinnig schnell. Also solche Decks können natürlich auch im Endeffekt besser sein. Auch mit weniger Rares, kennt man ja von Magic auch. Nicht immer die teuersten Karten sind die besten Karten.
Genau, also das finde ich super spannend zu beobachten, auch wie die Community auf Keyforge reagiert, weil ich glaube, wir haben so eine bestimmte Annahme, mit dem wir an Kartenspiele rangehen, die sind geprägt sind von Netrunner, von Magic, von Hearthstone und diese Annahmen werden so ein bisschen kurz geschlossen durch Keyforge, weil das eben ganz anders funktioniert und wenn man sich eben so die Leute anschaut, wie sie damit umgehen, bevor das Spiel rauskam, also es gab eben so viel, ganz viele Analysen, wo Leute dann anfangen so, oh, diese Karte ist total broken und jedes Deck, das diese Karte hat, wird auf jeden Fall gewinnen sofort, weil das irgendwie die beste Karte der Welt ist. Und dann spielt man das und dann schaut man sich, welche Decks die Turniere wirklich gewinnen und dann sind die Karten gar nicht drin, sondern ganz andere Karten. Oder es liegt ja nicht unbedingt an der einen Karte, sondern es liegt eher so ein bisschen, was insgesamt in dem Deck drin ist. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen, und das ist so das Spannende, wir müssen so alle in der Community so ein bisschen erstmal mit Keyforge lernen, also mit lernen, wie man mit Keyforge umgeht, wie man damit arbeitet, wie man über die Decks nachdenkt, dass man eben nicht mehr anfängt, so kartenbasiert zu sein, so, oh, das ist die Mega-Power-Karte, weil früher musste man das vielleicht, oder hat man das vielleicht gemacht, um quasi ein bisschen die Entscheidung, welche Karte nehme ich ins Deck rein und welche Karte nehme ich nicht rein. Aber das hat man ja bei Keyforge gar nicht. Man hat ja keine Entscheidung, welche Karte in dem Deck drin ist, sondern man möchte irgendwie so ein bisschen rausfinden, was kann ich mit einem Deck machen.
Absolut. Wie gefallen dir denn diese Fraktionen? Ich finde die, arg zusammengewürfelt, sage ich jetzt mal so. Das war auch einer der Kritikpunkte, die ich jetzt oft gehört habe. Magic ist halt sehr, sehr eng von der Lore. Ja, da gibt's ja inzwischen auch wahnsinnig viele so Hintergrundgeschichten und die Lore passt ja dann auch wirklich zusammen, obwohl es jetzt eben eine 25-jährige Geschichte hat. Netrunner ist eine fantastische Welt, die da aufgemacht worden ist, die wirklich sehr plausibel ist irgendwie. Jede Karte passt irgendwie wunderbar in dieses Universum rein, so Androiden, also Hacker gegen Konzerne. Die Konzerne haben einen sehr eigenen Charakter. Und dann kommt hier Keyforge um die Ecke und wirft irgendwie Leute, die in irgendwelchen komischen Städten in den Schatten leben und deep sind gegen die Untamed, die in der Wildnis hausen. Das ist ja alles noch irgendwie so nah dran an Magic, das passt noch irgendwie. Und dann gibt's die Brobna, das sind so quasi diese roten Power-Kreaturen, die sehr mit Feuer und Lava und so arbeiten. Und dann macht man auf einmal ein Deck auf und dann kommen da die Marsianer. Und das sind dann wirklich so die 80er Jahre Aliens, Grünen mit diesen Mandelaugen und die dann irgendwie so diese Sci-Fi aus den 70er, 80er Jahren irgendwie in das Spiel bringen. Und dann gibt es die Sanctum. Ja, oder so, ja genau, noch früher. So diese Mars Attacks Aliens. Genau, und dann denkt man sich so, what the fuck ist denn hier los? Und dann kommen noch die Logos um die Ecke, die Logos, die dann irgendwie so verrückte Wissenschaftler sind. Also das passt irgendwie so alles so gar nicht zusammen, aber irgendwie finde ich es geil.
Ja, es ist irgendwie cool, man muss sich darauf einstellen. Also, weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du Smash Up? Smash Up kennst du, ne?
Das hat mein, liebe Grüße an Konrad, war das Erste. Ich habe ihn zum Turnier mitgenommen, er hat es einmal ausgepackt und hat gesagt, warum soll ich Keyforge spielen? Ich habe doch Smash Up schon.
Genau, also von der Ästhetik wirkt das so ein bisschen. Ja. So eine wilde Mischung aus irgendwie so cartoonartigen Klischees so ein bisschen. Marsianer sind vielleicht die klischeehaftesten, die anderen sind so ein bisschen komplexer. Ich muss sagen, mich zieht diese Lore von dieser Welt überhaupt nicht.
Null.
Jedes Mal, wenn FFG da irgendwie so einen Artikel rausbringt, wo die Lore erklärt, ich schalte sofort ab. Ich kann das, mir das ist so Wurst. Also das ist nicht das, was für mich funktioniert. Vielleicht sieht es jemand anders. Aber was ich sagen muss, was gut funktioniert bei Keyforge und wo diese Lore bei Keyforge jetzt vielleicht am besten greift, ist, wenn es einfach nur witzig ist. Also es gibt sehr viel Humor in den Karten, die Illustrationen sind witzig, da sind viele Meme, die Die Flavortext-Sachen sind auch super witzig. Ja. Also wenn man über so ein, wenn die Karten irgendwas so goofy, irgendwie so einen Witz reißen, dann kommt wieder Spaß ins Spiel und dann muss man das Spiel auch nicht so ernst nehmen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man bei Keyforge-Challenge nicht irgendwie mit der Idee rangeht, das wird jetzt das nächste Magic sein und werden jetzt alle jetzt irgendwie super kompetitiv spielen und sowas. Ich glaube, Keyforge funktioniert am besten, wenn man so ein bisschen zurücklehnt und so ein bisschen einfach mal irgendwie das Spiel genießt einfach. Ne?
Ja, absolut. Es nimmt sich selbst nicht ernst. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist das Schöne daran, weil sonst wäre es eine Katastrophe, wenn sich das jetzt auch noch ernst nehmen würden von der Lore. Aber wenn du da so eine Karte hast, wo dann irgendwie eine verrückte Maschine abgebildet ist und dann der Lore-Text drunter so ist, der Flavortext, warum haben wir dieses Ding nochmal gebaut? Weißt du, weil es irgendwie dir selber auch irgendwie Schaden macht.
Oder? Und die Karte macht so irgendwie so, macht den allen Kreaturen Schaden und ein Keyforge oder sowas, ne? Ja, also genau. So irgendwie so fast total absurdes, genau. Und da funktioniert, glaube ich, Keyforge am besten. Ja. Also von der Lore her jetzt meine ich. Ich habe, wie gesagt, gehört und ich finde, das stimme ich zu. Also von der Ästhetik her, von wie es wirkt und wie die Lore wirkt, also dieses wilde Zusammengemischte, erinnert es tatsächlich, finde ich, an eben sowas wie League of Legends, ne? Mhm. Also sehr cartoonmäßig und auch so ein wilder Mischmasch aus so random Charakteren, mit teilweise Klischees behaftet, also irgendwie so, keine Ahnung, Vampire oder keine Ahnung was, Giants und sowas. Natürlich, Magic kommt man nicht herum, die Parallelen zu Magic sind natürlich auch da gegeben, also die Brobna, die sind so ein bisschen rote Mana, die Untamed sind so ein bisschen grüne Mana, ne? Also alles so ein bisschen, diese Parallelen muss man ziehen, auf jeden Fall.
Aber so sehr schön gezeichnet, finde ich. Also das Artwork gefällt mir echt gut. Zum Großteil schön anzusehen, aber auch sehr übersichtlich. Also auch eben die Karten sind alle sehr, man muss nicht lange suchen. Man sieht auch, wenn die Karten bei deinem Gegner liegen drüben, auf den ersten Blick, die hat zwei Schild, die hat so und so viel Leben. Was war nochmal die Action? Dreht man kurz um? Ah ja, klar. Mhm. Also ich finde, es ist sehr gut zu lesen und sehr gut zu verstehen. Wenn man Brettspieler im weitesten Sinne ist, kommt man damit sofort klar. Man muss nicht irgendwie groß jetzt schon mal Sammelkartenspiele oder so gespielt haben. Das ist tatsächlich ein Kartenspiel, was sich, glaube ich, vor allem eben an so Brettspieler orientiert und nicht orientiert, sondern die ansprechen möchte, die eben nicht aus diesem klassischen Trading-Card-Business kommen.
Also wenn du von den Kartenlayout sprichst, also ich stimme dir grundsätzlich zu. Es gibt so ein paar kleine Nitpicks, die mir nicht gefallen. Also eine Sache, die ständig immer wieder passiert, ist, dass man nicht merkt, dass bestimmte Karten Artefakte sind.
Ja, man denkt dann, es sind Kreaturen oder Actions. Ich lege ganz oft Actions, also die Karten, die man einmal spielt und wegkommen, weil die halt eine Kreatur als Bild haben, lege ich die ganz oft als Kreatur hin und dann so, ach nee, Moment.
Genau, ich würd mir wünschen, dass irgendwie das Art Direction in der Zukunft ein bisschen besser wird, dass wenn es ein Artefakt ist, dann wirklich irgendwie so ein Ding auf das Ding zeichnen. Mhm. Und wenn es eine Kreatur ist, dann wirklich noch eine Kreatur. Also ganz häufig hat man eine Action und ist eine Kreatur drauf, denkt man sich, oh, das ist eine Kreatur. Ah, nein, das ist eine Action. Mhm. Also so ein bisschen, dass man da ein bisschen gegensteuert. Aber ansonsten, da stimme ich dir zu, also das Layout ist eigentlich klar. Und eigentlich, wenn man dann später genau hinguckt, merkt man, ich hätte eigentlich wissen müssen, das ist eigentlich, der Text ist oben und nicht unten. Das ist irgendwie eindeutig.
Ja. Wenn du gerade die Zukunft ansprichst, wenn man so ein Deck scannt, also jedes Deck, hast du ja schon gesagt, hat so ein Barcode, was eben nicht nur dazu benutzt wird, später dann diese Turniere zu tracken, sondern eben auch, du hast deine Version sofort digital, was ich sehr cool und sehr modern finde. Du hast eine App oder für Android und iOS oder eben auch eine Webseite, auf der du dann so deinen Vault hast, also so deine Schatzkammer. Da kannst du dann alle Decks auch digital quasi sharen, angucken, hast die hochauflösenden Scans von deinen Karten. Sehr, sehr vorbildlich, finde ich, gelöst. Und spricht schon zwei Sachen an, die wahrscheinlich kommen werden. Das sind jetzt nur Vermutungen, aber ich gehe mal schwer davon aus. Nämlich siehst du in dieser Online-Version sofort, dass da weitere Expansions kommen werden, weil da steht irgendwie halt dran, dass es die Expansion Call of the Archons, so heißt halt das Grundset. Ist ja aber auch logisch. Also ich meine, wer FFG kennt und Richard Garfield, der weiß, dass da jetzt innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich die nächste Erweiterung angekündigt wird. Was ich hier besonders spannend finde, weil es sind ja dann eigentlich komplett neue Decks. Du wirst ja nicht irgendwie jetzt wahrscheinlich eine Mechanik bekommen, dass du die Decks erweitern kannst. Wäre natürlich auch spannend, wenn sie sowas machen, dass man dann vielleicht zwei Decks miteinander kombinieren kann oder so. Das wäre natürlich durchaus theoretisch möglich, dass du aus zwei Decks dann eins machst. Bin mal gespannt, aber das widerspricht eigentlich momentan so ein bisschen diesem Grundsatz, kauf ein Deck, spiel mit dem Deck. Ja. Aber wäre spannend. Und die zweite Sache ist, dass man schon sofort sieht, so geht's mir zumindest, dass Richard Garfield das auch digital gedacht hat und FFG und Asmodee da hundertprozentig daran arbeiten, momentan dieses Ding irgendwann auch digital anzubieten, weil du hast diesen Barcode-Scanner, du hast dann das Deck sofort digital und du könntest eigentlich, fehlt nur die Programmierung, die Karten sind ja alle da und die Regeln.
Nur wenn noch du da die mal, Programmierung.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, Magic hatte ja immer das Problem, das wurde halt vor 25 Jahren entwickelt und Magic hat unglaublich viele Interaktionsmöglichkeiten während des gegnerischen Zugs. Wenn du einen Magic-Zug machst, habe ich jedes Mal irgendwie noch Möglichkeiten zu unterbrechen. Da gibt es dann irgendwie diese Stack, die abgearbeitet werden muss. Und das ist ja auch das Problem, warum Magic Arena so lange gebraucht hat und es so lange keine gute Magic-Online-Version gab, die halt einfach auch zugänglich ist wie Hearthstone. Und Hearthstone hat ja den Schlüssel gefunden. Haha, Schlüssel. Und hat quasi abgeschafft, dass du im gegnerischen Zug reagieren kannst. Und Keyforge, wenn du mal überlegst, hat es nämlich auch. Du kannst während des gegnerischen Zugs nichts machen. Und das ist für mich ein ganz klares Anzeichen dafür, dass es früher oder später auch auf Tablets und auf PC und so erscheinen wird.
Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass es passieren wird. Die Frage ist, wie lange es noch dauert. Also ich glaube, ich habe ein Interview mit Richard Garfield gesprochen. Der Richard Garfield, der arbeitet ja nicht bei FFG. Nee. Der ist ja nur der Designer. Der kam nur so ein bisschen dazu und hat so sein Ding abgezogen. Insofern, der nimmt kein Blatt vom Mund. Ja. Und er hat irgendwie bei einem Interview auch gesagt, es ist auf jeden Fall klar, dass das geplant ist. Das war die Idee gewesen. Ja. Das Spiel ist gestaltet worden mit dieser Idee. Die Frage ist halt, wann kommt es? Ja. Ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht. Also die App hat nicht die Fähigkeiten, die ich dachte, dass sie haben würde, als sie rauskam. Mhm. Viel einfacher.
Die kann nichts momentan.
Ja, du kannst schon ein bisschen. Du kannst Decks scannen.
Ja, das war's.
Du kannst Decks anschauen von anderen Leuten.
Super.
Das war's.
Dafür brauche ich keine App, oder? Also
nee, noch nicht. Obwohl, es ist schon ganz interessant, einfach mal so ein bisschen so zu gucken, was gibt's denn so überhaupt für Decks und wie viele Decks gibt es. Ne? Also irgendwie so gerade aktuell, wo wir das aufnehmen, irgendwie so 100, 150.000.
Ja, Wahnsinn, ja. Also läuft und das sind nur die Gescannten. Du musst ja überlegen, das sind bestimmt noch irgendwie 20-30% der Leute, die ihre Decks überhaupt noch nicht gescannt haben.
Ja, also das ist schon mal interessant. Aber man kann irgendwie nicht zum Beispiel seine Freunde irgendwie, man kann eine Buddy-Liste aufbauen und gucken, was die Freunde irgendwie alles gerade geöffnet haben. Also steht noch einiges vor uns. An verschiedenen wichtigen Stellen steht auch irgendwie extra noch da, coming soon. Ja. Also werden schon Sachen angeteased. Das heißt, wenn die App noch so basic ist, von da jetzt zu Online-Play zu kommen, das ist auch noch ein langer Weg.
Naja, ich meine, ist ja logisch, dass das ein Investment-Schritt auch ist. Also so eine App kostet halt wahnsinnig viel. Klar. Man sieht es ja jetzt schon an der App, dass da nur das Grundlegendste gemacht wird. Wenn jetzt Keyforge voll gefloppt wäre in den Läden und es da einfach wie Blei liegt, dann hätten sie auch das Organized Play natürlich nicht. Also das sind halt so Zündungsstufen, verstehe ich ja auch, wo dann halt das Investment getriggert wird. Wenn 100.000 Decks verkauft werden, dann fällt der Startschuss, die App zu entwickeln. Wenn 200.000 verkauft werden, dann fällt der Startschuss für und so weiter. Jo. Von daher glaube ich, dass es einfach eine Zeitfrage und eine Erfolgsfrage auch ist. Das ist ja ein gewagtes Experiment gewesen, auch so ein Spiel zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Maschinen, Digitalprint mit Algorithmus, jedes Deck anders, dass das natürlich schon erstmal eine Umstellung ist, auch für so klassische Fabriken, die halt solche Brettspiele herstellen. Das muss ja erstmal gemacht werden. Wird übrigens in Deutschland gedruckt, finde ich.
Das wollte ich auch gerade erwähnen, ne? Total verrückt, ne? Das, normalerweise, die werden die Karten ja immer in China gedruckt, weil irgendwie die Druckkosten sehr gering sind. Aber hier für Keyforge haben sie extra irgendwie anscheinend mit einem deutschen Druck.
Ludofakt, genau. Ja.
Genau, weil anscheinend, weil das Verfahren so komplex ist. Ne? Man muss da
durch diesen Digitaldruck
mit den Drucker arbeiten und dann irgendwie ein System aufziehen. Und es gab einen schönen Artikel auch von den Entwicklern von den Spielen. Es gibt ja nicht nur Keyforge, sondern auch Discover, wo sie so ein bisschen die Schwierigkeiten, die dabei entstehen, so beleuchtet haben. Also zum Beispiel, dass man irgendwie sich Gedanken machen muss, dass man nicht so viel Rechenpower hat, weil es müssen ja so viele Decks pro Minute hergestellt werden. Und das heißt, es darf nicht so viel Rechenpower kosten, um so ein Deck zu generieren. Total verrückt.
Ja, es gibt angeblich laut der Webseite 104 Septillionen Deckkombinationen.
Ja.
Septillionen.
Und das ist ja nur bei Call of the Archons. Und natürlich werden wir müssen davon ausgehen, dass im Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich das nächste Set rauskommt, wie du eben meintest. Ne? Was ich zum Beispiel auch da interessant finde, ist, es wurde ein bisschen besprochen, also was passiert, also werden wir die gleiche Fraktion haben oder nicht? Wahrscheinlich werden wir neue Fraktionen haben, ne?
Glaube ich jetzt noch nicht, sofort, ne.
Aber dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, dann vielleicht zu sagen, okay, wenn jetzt Fraktionen weggehen und neue hinzukommen, vielleicht kommen irgendwann Fraktionen wieder zurück, ne? Also dass so ein Roster gibt von Fraktionen, die immer wieder durchgerotiert werden. Und dann irgendwann in ein paar Jahren freuen wir uns wieder, wenn die Marsianer wieder da sind, jetzt mit ihren neuen Karten, weißt du? Also ich glaube, da gibt es viel Potenzial für die Zukunft, gerade was, wenn mehrere Sets rauskommen, dass da mit Keyforge echt viel gemacht werden kann. Und ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt.
Ich bin auch mega gespannt, wie es da weitergeht. Lass uns über das Pricing noch ganz kurz reden. Das Grundset kostet 39 €. Da sind 4 Decks drin. Also ein Einzeldeck kostet 10 €. Deswegen ist das eigentlich schon ganz okay. Aber, großes Aber, es sind nur 2 richtige Decks mit dabei. Also in der Grundpackung sind 2 vordefinierte Decks drin, die in jeder Grundbox gleich sind, mit denen man auch nicht groß auf Turniere wahrscheinlich gehen wird. Das ist so ein bisschen das Tutorial-Deck.
Kann man, glaube ich, auch gar nicht.
Nö, wahrscheinlich nicht, nee, genau. Die kann man auch nicht scannen und so. Das sind wirklich in jeder Packung die gleichen, wie bei einem normalen Brettspiel auch. Und die führen dich halt ins Spiel ein. Die wird man aber nach dem Tutorial wahrscheinlich auch nie wieder spielen. Und dann sind 2 normale Decks drin, die eben zufällig generiert sind. Also das heißt, man bekommt halt für 40 € 2 Decks, ein Tutorial, die Anleitung in Klammern, weil die Anleitung ist eigentlich gar nicht dabei. Da sind nur diese ganz, ganz basic Regeln drin. Und die richtige Anleitung, die muss man sich dann als PDF runterladen, was ich völlig daneben finde.
Echt?
Also das ist, ja.
Die echte große Anleitung ist gar nicht drin?
Nein, die ist nicht drin. Da steht in der Anleitung vom Grundspiel steht drin, lad dir die finale Version der Regeln dann über diese Webseite, über die App runter. Und das finde ich völlig krass. Für 40 € keine Anleitung dabei zu haben. Nee, also in der Grundpackung sind tatsächlich nur die Basic-Regeln drin, weil in diesen 2 Starter-Decks, die man da spielt, sind gar nicht alle Regeln dabei, so die dann ins Detail gehen, wie irgendwie Scharmützel oder eben kann nicht geschnappt werden beim Angreifen. Also so Sonderfähigkeiten, die gibt's da gar nicht. Und deswegen sind die in den Regeln gar nicht drin. Aber das finde ich völlig krass. Und das Einzige, was man dann eben noch bekommt, sind diese Schlüsselmarker aus Pappe, diese Ember, Schadenskarten und solche Geschichten. Aber ich finde die Grundbox dafür eigentlich ein Ticken zu teuer, dafür, dass nicht mal die Regeln dabei sind.
Ja, das finde ich auch. Also, es ist super enttäuschend. Also, ich habe am Anfang fest davon ausgegangen, ich hole mir einfach die Grundbox, ne, mache ich immer gerne. Die Decks sind ja auch okay, wenn man sie jemandem beibringen möchte oder sowas. Ne? Also, wenn man einen Kollegen sich dafür interessiert, dann spielt man irgendwie ein Spiel damit. Aber andere Leute haben da meinten online auch so, okay, dann kriege ich 4 Decks, 2 davon nicht nutzbar, für den Preis von 4 Decks. Und dann ein paar ziemlich lame Papier-Token, die kann ich auch irgendwie so irgendwie hinkriegen. Ja. Also irgendwie gibt's da keinen, und dann nicht mal eine volle Anleitung. Also dann ist das Angebot so ein bisschen, ich glaube, es richtet sich vielleicht an jemanden, der einfach so gar keinen Zugang hat zu den Dingen und einfach hier sich gar nicht drum kümmern möchte. Und einfach jetzt, ich will ja eine Box kaufen und die Box erklärt mir, was los ist. Und vielleicht werde ich mir nie ein Deck kaufen, sondern ich werde einfach nur mit dieser Box spielen.
Eben. Also das muss man natürlich dazu sagen, für diese 40 € hast du alles, was du brauchst und du kannst unendlich Spaß haben mit den 2 Decks. Genau. Du kannst aber auch, wenn du sagst, nee, komm, hier, ich schnapp mir Freund, Freundin, jeder 10 € und dann können wir anfangen, weil die Regeln könnt ihr euch eh runterladen. Genau. Die muss man ja runterladen. Also man kommt auch mit 20 € schon in den Genuss von
einem Spiel. Ja, und mit diesem Spiel. Englischen Würfelchen, die man hat und englischen Token, kriegt man auch diese ganzen Dinger, die man dafür braucht, zum Spielen. So viele Sachen sind es ja auch nicht, die man braucht.
Nee.
Und was ich auch super interessant finde, und das ist eben so ein bisschen, also wie gesagt, ich finde es faszinierend zu beobachten, wie Leute damit umgehen, mit dieser Idee, dass irgendwie Decks random sind und dass man die irgendwie nicht ändern kann. Weil auf einmal geht man, also wir haben das gemerkt bei einem Pre-Release-Event, man macht ein Deck auf und dann schaut man sich die Fraktionen an, denkt sich, ah, die mag ich nicht so. Und dann fangen Leute an zu tauschen plötzlich. Ne? Weil man so, ach ja, oder ich mag den Namen so sehr. Also man hat auf einmal man geht mit den Decks plötzlich sehr, sehr extrem frei rum. Das hätte man vielleicht früher mit Booster nicht so gemacht, dass man irgendwie so Karten anfängt, irgendwie so irgendwie rumzuschieben oder so. Vielleicht tauschen, aber nicht so halt. Ne?
Nee, das Tauschen ist ja tatsächlich auch wirklich auch so gewollt und so gemacht, dass du, es gibt sogar Turnierideen, dass du quasi dein schlechtestes Deck mitbringst.
Genau.
Das finde ich auch cool, was du nicht mehr haben willst und du wirfst es quasi in den Pool und bekommst ein anderes dafür und dann müssen alle mit diesen Decks klarkommen und jeder hat quasi ein neues Deck. Also finde ich auch super charmante Ideen. Also das sind auch die Spieleläden. Schaut euch da mal um bei euch in der Ecke. Da gibt's wirklich kreative Ideen. Oder du bringst ein gutes, ein schlechtes Deck mit und oder 2 Decks und wenn du verlierst, darfst du das nicht mehr benutzen, darfst dann nur mit dem anderen weiterspielen. Also da gibt's auch coole Formatideen. Ja.
Genau, also gerade mit diesem, dass man mehrere Decks mitbringt und dann werden die eliminiert und so. Also es gibt echt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Sachen, die halt mit konstruierten Formaten nicht wirklich möglich werden. Mich da jetzt hinzusetzen und jetzt in Netrunner jetzt irgendwie, keine Ahnung, 6 Decks zu bauen, um irgendwie so ein crazy Format durchzutesten, das ist einfach viel Arbeit. Und bei Keyforge geht's einfach sofort. Und das ist cool. Das interessiert mich. Und gerade auch zum Beispiel sowas wie, wenn du sagst, wie bringe ich Leute in das Spiel rein? Ne? Also wir haben jetzt irgendwie das Grundset. Klar, das geht auch. Aber was ich auch machen kann, ist, hey, ich habe jetzt hier meine Decks und ein paar meiner Decks, die ich habe, die mag ich nicht mehr so. Die sind vielleicht ein bisschen schwächer oder die haben Karten, die ich nicht mag. Die kann ich einfach jemandem verschenken.
Ja.
Dann habe ich so, hey, spiel mal ein bisschen damit. Und dann die Person kann erstmal damit loslegen, die Karten kennenlernen und wenn es ihr gefällt, kann sie irgendwie ein besseres Deck sich kaufen.
Sehr cool. Also ich habe Spaß damit. Ich bin aber gespannt, wie lang dieser Reiz. Also ich habe bei Magic deutlich mehr Geld ausgegeben als jetzt bei Keyforge, weil ich habe jetzt 4-5 Decks insgesamt mir gekauft. Eben ich war auf 2 Skill-Turnieren. Ich habe die Grundbox gehabt, habe jetzt 4 Decks, habe mir dann jetzt noch mal eins gekauft, weil ich noch eine Fraktion nicht hatte. Und jetzt bin ich so an einem Limit, wo ich denke, mehr Decks brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Also ich würde jetzt einfach warten, bis die nächste Erweiterung kommt und halt vielleicht noch mal 1-2 Decks tauschen, um halt auch mal eine andere Kombination mal noch auszuprobieren. Aber das ist ja auch, ich meine das positiv, dass man da nicht so den starken Kaufreiz hat, ist natürlich schlecht für Asmodee.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist, erstmal muss man sagen, also es gab viele Panikmacher vorweg, wo die Leute sagen so, oh, ich kann nicht mal meine Decks irgendwie customizen. Mhm. Was passiert dann, wenn ich ein ganz spezielles Deck haben möchte? Das heißt, ich muss Millionen von Decks kaufen, um dieses spezielle Deck zu haben. Aber ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, dann hat man so ein bisschen nicht ganz kapiert, glaube ich, wie es funktionieren soll. Ich glaube, in der Praxis ist es genauso, wie du meintest. Also man kauft sich 4 Decks. Ich habe von anderen Leuten gehört, bei 8 Decks ist man echt an der Sättigungsgrenze. Dann ist es echt so, okay, ja, was, wie soll ich mir jetzt 9
Decks kaufen? Also wir hatten auch Leute, die haben sich ein Display gekauft. Ein Display sind dann 12 Decks und hatten dann halt einfach gesagt, ja gut, ich gebe jetzt hier diese 120 Euro aus, das mache ich bei Magic immer. Und ja, dann habe ich genügend Auswahl und kann vielleicht noch 1 oder 2 auf eBay stellen, die einen blöden Namen haben.
Genau.
Es gibt tatsächlich Decks, die inzwischen verboten sind, weil hast du es mitgekriegt, in den USA gab es dann einen Funky Lord Who Likes to Pay for Boys oder sowas.
Ja, genau. Ja,
oder solche Deckkombinationen, die dann eben verboten werden wegen bestimmten
The Farmer Keywords. Of Racism
oder ja, sowas. Genau.
Also, da gab's The Farmer,
also überleg dir das mal.
Es ist halt so, sie haben irgendwie, der Zufallsgenerator, der greift wahrscheinlich auf ein Wörterbuch zu.
Genau.
Und sie haben das Wörterbuch nicht auf irgendwie schlechte Worte.
The Farmer of Racism, das ist schon echt sehr daneben. Ja,
das ist auch durchgegangen. Es ist halt, ist ein Fehlgriff. Ich glaube, sowas muss man erwarten. Also das ist ja ein ganz neues Konzept. Und wir kennen natürlich Random Generation, wie du eben am Anfang meintest. Also wir kennen es auch Roguelikes in Computerspielen, weil Computerspielen kann man also sehr schnell Sachen patchen.
Die Decknamen erinnern mich immer an diese Diablo-Waffen früher.
Ja, genau, so ein bisschen.
Ne? Auch so gemacht.
Ja, finde ich auch, ja. Also manchmal ist es einfach ein Volltreffer und manchmal ist es auch so irgendwie so random Wortesalat. Ja. Aber das ist okay. ja, wie gesagt, also es ist ein neues Spielkonzept und dass so eine Sache bei Brettspielen jetzt existiert, ist auch eine neue Sache und das ist halt nicht ganz so flexibel bei Brettspielen. Wenn irgendwie die Decks schon gedruckt worden sind, kann man die nicht mehr zurücknehmen, so einfach. Das heißt, ich glaube, FFG und die ganzen Publisher, die das machen werden, ich glaube, es werden auch andere Publisher mitziehen. Ich glaube, das wird nicht die einzige Firma sein, die sowas probiert.
Nee, also dadurch, dass die Technik jetzt ja auch etabliert ist und bewiesen wurde, dass es gut funktioniert, dieser Uniqueness-Faktor, der finde ich, der funktioniert bei Keyforge auch echt gut, weil ich bei jedem Match auch immer wieder eine neue Karte entdecke, weil ich ja selber gar nicht alle Karten sehen kann. Bei jedem Turnier, wo ich jetzt war, bei jedem Match, gab es Karten, wo ich sage, die ist ja interessant, ach, das ist eine Rare und ah, cool, und die gibt's ja auch noch. Und dann gibt's ja auch so Karten, die dann quasi fremdgehen und quasi in der anderen Fraktion auftauchen als Mimics und so weiter. Das sind echt coole Ideen dabei. Und da finde ich diesen Reiz auch total nachvollziehbar, gegen andere zu spielen und du hast halt entdeckt, was du noch nie gesehen hast. Das funktioniert für mich super. Bei normalen klassischen Brettspielen fand ich es jetzt eher ein bisschen enttäuschend. Also ich habe das Cover auch gespielt, auch von Asmodee, auch so ein Unique-Ding mit so einem klassischen Brettspielkonzept, wo ich aber die anderen Uniqueness-Varianten ja nie sehen werde.
Das stimmt.
Ich hab ja nur diese eine Version und kann auch nur mit der spielen, kann es nicht mischen und so. Da verstehe ich den Reiz ehrlich gesagt so gar nicht. Und bei Keyforge, bei Kartenspielen, wo man immer wieder gegen neue Leute spielt, da funktioniert das echt gut. Also ich glaube, für diese Art von Genre von Spielen wird dieses Uniqueness auch ein Faktor bleiben. Bei Brettspielen bin ich mir noch nicht so sicher, ob da randomly generated wirklich Sinn macht.
Ich glaube, weißt du, woran mich das erinnert? Vor ein paar Jahren an diese ganze Legacy-Geschichte. Wo auf einmal so ein neues Spielprinzip seinen Weg in ein Brettspiel oder in ein Kartenspiel reingefunden hat. Und alle wollen erstmal wahrscheinlich irgendwie erstmal das probieren und man versucht erstmal mit einem neuen Hammer. Natürlich sieht alles wie ein Nagel aus. Und man muss irgendwie so diesen Prozess einmal durchgehen und zu gucken, wo funktioniert es gut, wo funktioniert es nicht so gut, was funktioniert gut, wie muss man damit umgehen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen so ein Entdeckungsprozess, den wir durchgehen, den ich super spannend finde einfach.
Also ich bin sehr gespannt. Ich werde es weiter verfolgen. Richard Garfield hat mal wieder gezeigt, was für ein Genie er tatsächlich wirklich ist.
Der kann, ich, der muss hat, man schon der sagen. Hat es drauf. Der weiß, wie man Spiele macht. Der hat das
gemacht.
gemacht, ja.
Er hat auch Gurken gemacht, so ist ja nicht. Also es gibt auch echt schlechte Spiele von ihm im Brettspielbereich, aber die Kartenspiele sind echt sehr, sehr gut von ihm.
Ja.
Gut, bin ich gespannt. Ich bin jetzt, werde mir Artifact auch unbedingt mal anschauen müssen, weil es von Richard Garfield ist. Ich bin ja überhaupt nicht mit Dota warm geworden, aber wenn es von Richard Garfield ist, muss ich mir das mal angucken.
Ja, du hast mich das dazu gezwungen, dass ich das auch mal machen muss. ich wusste nicht, dass es von Richard Garfield ist, aber das ist, übrigens, ich habe gerade nachgeschaut, es ist in der Tat, stimmt es? Ja, fast 200.000 Decks sind schon registriert
bei Keyforge. Krass.
Aktuell.
Gut. Cool. Wunderbar, dann danke ich dir für deine Zeit, für deine Expertise. Sag nochmal deinen YouTube-Kanal, bei dem man dann hoffentlich in Zukunft mehr sehen kann wird.
Ja, also mein YouTube-Kanal heißt Trace5, ein schöner Name, den wir von Netrunner übernommen haben, aber der jetzt für andere Spiele auch eingesetzt wird. Also youtube.com/trace5 ist der Kanal.
Genau, Traze mit C.
Trazefive.
Genau. Trazefive. Haben wir nochmal verlinkt in unserem Blogpost und dann danke ich dir. Und wir sprechen uns spätestens, wenn die neue Erweiterung angekündigt wird.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Bis bald.
Bye, bye. Macht's gut.